90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Manchester United schafft einen wichtigen Sieg im Rennen um Platz 2 in der Premier League gegen Liverpool. War es ein Sieg der Taktik von José Mourinho? Das wird uns Chris McCarthy von 90 Plus gleich hier auf meinsportradio.de erklären. Außerdem sprechen wir über Arsenals klaren Sieg gegen Watford, die mentale Stärke von Tottenham, aber auch die schwere Verletzung von Harry Kane und natürlich auch das Chaos bei West Ham. Und es gibt noch viel mehr Themen rund um den 30. Spieltag der Premier League. 90 Plus und er auf meinsportradio.de zur Premier League heute mit Malte Asmus und Chris McCarthy. Hallo Chris.
Hallo.
Lass uns gleich beim Topspiel anfangen. Gleich beim Spiel um Platz 2, United gegen Liverpool. Ein Duell, ja, letztlich tabellarisch auf Augenhöhe. Und wenn man das Ergebnis anguckt, ging es am Ende mit 2:1 für Manchester United aus. Zwei Tore für Manchester, die alle nach dem gleichen Strickmuster fielen und die am Ende von Marcus Rashford abgeschlossen wurden. War es die Handschrift von Mourinho, die dieser Sieg trägt?
Ja, das auf jeden Fall. Also manche Leute würden diese Spielweise als unattraktiv einstufen oder destruktiv oder gar einfallslos. Aber José Mourinho stellt schon die ganze Saison eindrucksvoll unter Beweis, dass er taktisch sehr raffiniert ist. Manchester United agierte sehr defensiv mal wieder, stand sehr tief, überließ Liverpool natürlich den gesamten Spielanteil, aber das hatte auch natürlich den Grund, dass man die drei vorne bei Liverpool, also Firmino, Mané und Salah, somit aus dem Spiel rausnahm. Man verteidigte zu tief, dass sie ihre Schnelligkeit einsetzen konnten und so blieben die eigentlich komplett in der Luft hängen. Und darüber hinaus machte man sich die physische Präsenz von Lukaku zu einer Waffe, spielte ihn immer wieder hoch an und so leitete er auch beide Tore für Manchester United ein, die auch Rashford natürlich hervorragend abschloss.
José Mourinho hatte ja noch ein paar andere taktische Spielereien bei diesem Spiel letztlich dabei. Alexis Sanchez, ja sonst eigentlich jemand, der eher so auf der Außenbahn bekannt ist, den hat er als Spielmacher ins Zentrum gestellt.
Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, es war eher so eine Aktion, wo soll ich ihn hinstellen, weil auf der linken Seite blieb Sanchez zuletzt sehr blass, obwohl es eigentlich seine beste Position ist. Er wirkt immer noch so ein bisschen wie ein Fremdkörper bei Man United und ich denke, mit Rashford hatte er das Gefühl, etwas frischen Wind reinzubringen, etwas Unbekümmertes, weil Sanchez wirklich etwas engstirnig agiert momentan und Rashford hat es auch überragend, also setzte Trent Alexander-Arnold auch extrem unter Druck und gleichzeitig, obwohl er nicht ein gutes Spiel machte, wirbelte Sanchez im zentralen Mittelfeld, würde ich fast schon sagen, also etwas tiefer als sonst, aber trotzdem so eine Art 10 und dort beschäftigt der Liverpool in der Zentrale schon extrem, weil er auch einfach so ein bissiger Typ ist, der niemals aufgibt, immer wieder nachsetzt, also damit hat der Liverpool auf jeden Fall auch Probleme.
Das war auch so die Taktik, die dahinter Mourinhos Gedanken stand, dann eben die Zentrale von Liverpool so in Bewegung zu halten, gar nicht so richtig zum Spielen kommen zu lassen. Jürgen Klopp wird wahrscheinlich sagen, es gab noch einen anderen Grund, außer der Taktik von Mourinho, dass es am Ende für den Sieg des Gegners gelangt hat. Und das war der Schiedsrichter. Der hat sich nicht immer zugunsten Liverpools eingesetzt, wenn man es vorsichtig sagt. Hat zwei durchaus berechtigte Elfmeter, hat er nicht gepfiffen.
Ja, also es gab zwei Situationen, da hätte man auf jeden Fall Elfmeter pfeifen können. Also kein Muss für mich. Die Aktion von Fellaini beispielsweise, das sah einfach nur etwas unglücklich aus. Ich denke, er wollte zum Ball gehen, trifft ihn aber natürlich am Bein. Also man kann es auf jeden Fall pfeifen und das Handspiel ebenfalls. Mhm. Allerdings muss man fairerweise sagen, dass für mich aufgrund der taktischen Leistung, der disziplinierten Leistung und auch weil Liverpool insgesamt spielerisch nicht den besten Tag hatte, war der Sieg auf jeden Fall in Ordnung für Manchester United. Also klar, ich würde mich als Trainer der Verlierermannschaft in diesem Fall natürlich auch drüber aufregen, wenn man so kurz vorm 2:2 steht. Aber insgesamt geht der Sieg schon in Ordnung für United.
Zumal das ja auch bei Liverpool jetzt nicht das erste Mal ist, dass die Schiedsrichter ihnen nicht unbedingt wohlgesonnen waren. Wir haben, glaube ich, in der Vorwoche oder vor zwei Wochen schon mal über ähnliche Szenen gesprochen, wo Jürgen Klopp sich auch ziemlich echauffiert hatte.
Ja, also es gibt diese Phasen immer wieder. Das hatte Arsenal auch eine Zeit lang. Das machte dann auch die Runde in den Medien. Aber ich denke, das sind einfach so Phasen, da hat man ein bisschen Pech. Und klar regt das in den Momenten extrem auf. Aber ich will meinen, positiv gesagt, dass das sich über den Verlauf einer Saison schon irgendwo wieder ausgleicht. Und daran sollte man sich dann wirklich nicht festhalten.
Ist vielleicht aber auch so ein bisschen Trainertaktik, dann einfach mal zu wettern, um vielleicht den Schiedsrichter im nächsten Spiel da wieder gedanklich draufzubringen und zu sagen, ey, oh, vielleicht pfeife ich das diesmal nicht. Der hat sich letzte Woche schon so aufgeregt, nicht, dass ich hier jetzt auch in schlechtes Licht gerückt werde. Kann natürlich auch immer so einen kleinen taktischen Hintergrund haben. José Mourinho kennt das ja auch.
Das auf jeden Fall. Also da wird jedes Mittel benutzt, um irgendwie sich einen Vorteil zu verschaffen. Und ich denke, dass das viele Trainer bewusst extremer ausdrücken nach den Spielen, um gerade, wie du sagst, die Schiedsrichter vielleicht etwas zu beeinflussen beim nächsten Mal.
Vorteil verschaffen, gutes Stichwort. Manchester United hat jetzt den Vorteil im Rennen um Platz 2. War das schon die Vorentscheidung?
Ich würde nicht sagen, unbedingt die Vorentscheidung. Es sind jetzt 4 Punkte auf den 3. Platz. Aber klar, auf Liverpool sind es jetzt 5. Tottenham, da kommen wir sicherlich gleich zu, nach der Verletzung von Harry Kane. Ich weiß nicht, was da noch passiert, aber ich würde Stand heute sagen, dass Manchester United sich den Platz 2 auf jeden Fall sichern wird, ja.
Ja, dann gucken wir doch einfach auf Tottenham, die jetzt aktuell neuer Dritter sind, die Bournemouth mit 4-1 geschlagen haben und das, nachdem sie ja unter der Woche das bittere Aus in der Champions League gegen Juve verkraften mussten, und es sah gegen Bournemouth zunächst auch aus, als würde es noch ein paar weitere Nackenschläge geben, zumindest jetzt erstmal gegentortechnisch, denn Stanislas in der 7. Minute schon mit dem Tor für Bournemouth, das war kein guter Start und es sollte ja zwar vom Ergebnis her am Ende besser werden, und du hast die Verletzung von Harry Kane schon angesprochen, aber dieses 0-1, da dürfte jetzt Tottenham zumindest am Anfang sicher erstmal die Düse gegangen sein.
Ja, vor allem wenn man noch in Betracht nimmt, dass Bournemouth zuvor bereits Aluminium traf, also es hätte auch gut und gern 2-0 stehen können nach der Anfangsviertelstunde. Und dann ist etwas passiert, was man bei Tottenham in den letzten Jahren nicht oft gesehen hat. Ich mit Arsenal-Hintergrund habe das natürlich immer mit einem Lächeln im Gesicht wahrgenommen, aber dieser Knick bei Tottenham, der scheint einfach auszubleiben. Tottenham war in der Vergangenheit oftmals bekannt dafür, dass man gegen Ende der Saison etwas einbricht. Das liegt zum Teil natürlich auch am meistens etwas dünner besetzten Kader im Vergleich zu den anderen Top-Mannschaften. Aber wie Tottenham hier reagierte, das ist schon beachtlich. Man muss bedenken, dass Tottenham auf sehr fiese Art und Weise gegen Juventus ausgeschieden ist in der Champions League. Das hinterlässt auf jeden Fall Spuren. Und dann noch diesen Auftakt gegen Bournemouth, wo man fast 2-0 hinten liegt. Dann verliert man auch noch seinen besten Spieler in Harry Kane mit einer üblen Knöchelverletzung. Also da gibt es jetzt noch nichts Offizielles, aber das sah schon heftig aus. Ich denke, der wird noch einige Wochen fehlen. Und sich dann so eindrucksvoll zurückzumelden, insbesondere weil Bournemouth eigentlich eine ganz gute Leistung bot und dann noch 4-1 gewinnt, das zeigt schon von sehr viel mentaler Stärke. Das ist die Handschrift des Trainers, der seine Jungs da wirklich ordentlich im Griff hat und genau weiß, wie er sie einzustellen hat. Und da muss man wirklich den Hut vorziehen. Das war eine beachtliche und sehr reife Leistung, das Spurs.
Ja, die Verletzung von Harry Kane, natürlich ein herber Schlag ins Kontor. Die Torfabrik von Tottenham fällt aus. Nicht nur für Tottenham ein ziemliches Problem, wenn es denn längerfristig sein sollte, sondern auch für die englische Nationalmannschaft. Gary Lineker, der hat ja schon getwittert, gleich unmittelbar nach der Verletzung, ist mal wieder typisch. Wir haben eine WM vor der Tür und unser bester Spieler verletzt sich.
Ja, das kommt des Öfteren vor, das stimmt in der Tat. Ich denke aber, er sollte rechtzeitig fit werden. Ich bin jetzt kein Arzt, aber das sah schon stark nach einer Bändergeschichte aus. Und Harry Kane hatte sich schon öfter mal am Knöchel verletzt. Ich meine, es ist sogar der gleiche, was natürlich nicht gerade gut ist. Aber er kam immer viel schneller zurück, als eigentlich erwartet. Und dann wollen wir einfach mal die Daumen drücken, dass es in diesem Fall genauso sein wird. Aber wie gesagt, mit einer Bändergeschichte denke ich jetzt nicht, dass es länger als 2 Monate ungefähr dauern wird.
Also drücken wir die Daumen auch den Engländern, dass sie dann in Bestbesetzung und auch mit Harry Kane dann zur WM fahren können. Tottenham auf jeden Fall neuer Dritter oder jetzt aktuell Dritter in der Premier League. 61 Punkte, du hattest den Rückstand auf United schon erwähnt. Ein Punkt dahinter mit 60 Punkten der FC Liverpool, gefolgt von Chelsea. Die haben weitere 4 Punkte Rückstand, stehen bei 56 Punkten, haben an diesem Wochenende 2-1 gegen Crystal Palace gewonnen und dabei enorm viel fürs Torchancenverhältnis getan. Die haben 27 Mal aufs Tor geschossen. Das ist Saisonrekord bei Antonio Conte und seinen Blues.
Ja, und Olivier Giroud hat einen Haufen Chancen auch liegen lassen. Das Ergebnis sieht knapper aus, als das Spiel war. Du hast es angesprochen, die vielen Torchancen für Chelsea. Das hätte auch deutlicher ausgehen können. Und trotzdem war es am Ende dann nochmal knapp, gerade weil man diese Chancen hat liegen lassen. Aber der Anschlusstreffer von Van Arnold war dann letztendlich zu spät. Insgesamt war das eine sehr souveräne Leistung von Chelsea. Und ein Spieler hat wieder seinen Stempel aufgesetzt. Für mich der heimische Spieler der Saison bei den Blues. Willian machte das erste Tor und ist momentan Topscorer bei den Blues. Und er ist einfach in einer Topform momentan und macht momentan den Unterschied. Gerade in einer Saison, wo es bei Chelsea ja an Topspielern etwas mangelt, beziehungsweise an konstanten Topleistungen. Und ja, Topleistung von Willian. Und Chelsea hofft natürlich noch ein bisschen auf den 4. Platz.
Ist natürlich ein ziemlicher Rückstand, den sie da momentan haben. 4 Punkte, das ist jetzt nicht mal so eben aufzuholen auf die von uns schon genannte Konkurrenz.
Ja, das wird sehr schwer. Also wenn man sich da Liverpool noch vorne dran ansieht, gegen Manchester United kann man auf jeden Fall verlieren. Also da gibt es gar keine Blöße. Es war auch nicht so schlecht spielerisch. Einfach nicht den besten Tag erwischt. Das kommt durchaus vor. Chelsea dagegen in den vergangenen Wochen sehr, sehr wackelig. Da wird man mal abwarten müssen, ob die Blues sich da wieder fangen und wie Liverpool jetzt mit dem ersten Rückschlag seit einiger Zeit zurechtkommt.
Also werden wir natürlich abwarten. 56 Punkte für den FC Chelsea auf Platz 5. Arsenal ist Sechster. Die haben 48 Zähler und an diesem Wochenende mal wieder gewonnen. Und das sogar sehr, sehr deutlich mit 3:0 gegen Watford. Es war der 700. Sieg unter Arsène Wenger.
Ja, da gab es einige positive Rekorde endlich mal für Arsenal, ein paar Bestmarken. Der 50. Liga-Assist für Mesut Özil, er ist damit der schnellste Spieler in der Geschichte der Premier League, dem dieser Wert gelingt mit 143 Spielen. Petr Cech spielte zum 200. Mal in seiner Karriere zu Null, ebenfalls ein Rekord in der Premier League. Und das 1000. Heimspieltor für Arsenal, die zweitschnellste Mannschaft, der das gelang, nach Manchester United. Also das waren schon so kleine positive Momente in einer Saison, die natürlich eher von Negativen überschattet ist. Ein bisschen was für die Seele, würde ich mal sagen, nach den schlimmen Wochen. Das Spiel selbst war relativ langweilig, würde ich fast sagen. Es hatte Freundschaftsspielcharakter. Sowohl Arsenal als auch Watford können sich tabellarisch eigentlich nicht großartig verschlechtern oder gar verbessern. Arsenal machte das früher 1:0, nahm dann etwas den Zug raus aus der Partie, hätte fast noch das 1:1 kassiert, aber dann kam man wieder ins Rollen. Gerade Mkhitaryan hat mir sehr gut gefallen, also war einfach nur ein Pflichtsieg, nicht mehr, nicht weniger, und man merkt, dass Arsenal es ziemlich gut tut, jetzt mal etwas ohne Druck spielen zu können.
Also das ist natürlich dann auch nicht verkehrt. Druck haben die vor allen Dingen, die im Abstiegskampf stehen, Huddersfield und Swansea beispielsweise, und Druck hatte auch Huddersfield ausgeübt auf Swansea. Swansea ab der 11. Minute in diesem direkten Aufeinandertreffen im Abstiegskampf in Unterzahl, denn John Ayew, der wurde in der 11. Minute vom Platz gestellt, Huddersfield danach mit einem Chancenplus, dagegen sah selbst Chelsea alt aus. 30:0 Torschüsse?
Ja, 30:0 Torschüsse.
Aber kein Ertrag.
Und genau, richtig. Das war ein sehr, sehr interessantes Spiel. Natürlich nicht gerade das Attraktivste. Swansea, wie du hast es angesprochen, schon sehr früh in der Unterzahl. Und da hatte man das Gefühl, Trainer Carlos Carvajal will einfach nicht verlieren. Das war natürlich ein 6-Punkte-Spiel für beide Mannschaften, beide im Abstiegskampf. Und Swansea, das in den letzten Wochen unter dem neuen Trainer so das Tore-Schießen wieder für sich entdeckt hatte, bewies hier auch eindrucksvoll, dass man auch gut verteidigen kann. Denn diese 30 Schüsse für Huddersfield, davon gingen lediglich 4 wirklich aufs Tor. Also das waren viele Schüsse einfach aus Verzweiflung oder gar keine Top-Chancen, sondern ja einfach ein wütendes Anrennen. Und Swansea hat sich diesen Punkt dann schon irgendwo reglich verdient gehabt, hat wie gesagt diesen Nachteil in einem 6-Punkte-Spiel vermieden. Man hat nicht gewonnen, aber der direkte Konkurrent ebenfalls nicht. Und so sind beide noch in einer relativ, in Anführungszeichen, bequemen Situation in der Tabelle. Beide haben jetzt 4 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Und gerade Swansea wird mit diesem Punkt aufgrund der Ereignisse durchaus zufrieden sein.
Beide bei 31 Punkten auf Platz 14 beziehungsweise Platz 15. Platz 16 mit 30 Punkten hat West Ham inne. Und die verloren zu Hause mit 0:3 gegen den FC Burnley. Und nach dem Spiel, da spielten sich Jagdszenen ab. Unschöne Szenen, die man eigentlich nicht sehen will beim Fußball, die man eigentlich nirgends sehen will.
Ja, schon während dem Spiel. Also das war, so etwas habe ich ganz selten gesehen. Die Stimmung bei West Ham ist schon seit längerem etwas angeheizt. Es herrscht sehr viel Unzufriedenheit über die Vereinsführung. Man zog jetzt in das Olympiastadion um. Gleichzeitig wurde allerdings versprochen, dass West Ham um die europäischen Plätze spielen möchte. Trotzdem blieben die großen Investitionen aus. West Ham dümpelte so ein wenig durch die Saison, musste Bilic recht früh entlassen, Moyes übernahm, und nach einer schweren Anfangsphase hatte man auch das Gefühl, man wird sich da aus diesem Abstiegskampf wieder befreien. Doch in den letzten Wochen sah das relativ schwach aus. Jetzt 3 erhebliche Niederlagen in Folge. Und West Ham begann eigentlich recht ordentlich zu Hause gegen Burnley. Die erste Halbzeit war ziemlich gut, man ließ da einiges liegen. Doch nach der Halbzeit erzielte dann Burnley das erste Tor. Und dann kippte die Stimmung endgültig. Also da sind einige Fans auf den Platz gestürmt, wollten die Spieler angreifen. Mark Noble prügelte sich da fast schon mit einem Fan. Also so ein kleines Handgemenge entstand. Und Anschließend wirkten die Spieler der Hammers natürlich extrem geschockt von der gesamten Situation, sodass das 2-0 nur wenige Minuten später folgte. Und dann wurde es richtig chaotisch. Viele Fans, so einige hundert, marschierten Richtung VIP-Tribüne, besangen die Vereinsführung mit wütenden Fangesängen. Und auch eine Münze soll auf Co-Besitzer David Sullivan geflogen sein. Der musste dann das Stadion verlassen. Also es waren sehr, sehr hässliche Szenen. Und für West Ham wird es jetzt richtig eng im Abstiegskampf.
Was wird das in den nächsten Wochen für Konsequenzen haben? Ich meine, wir haben jetzt in der Bundesliga gerade die Aktion von HSV-Anhängern, Fans möchte ich da überhaupt nicht sagen, oder wo sehr, sehr übergrenzwertige Banner aufgehängt werden. Das ist ja jetzt noch eine Eskalationsstufe mehr.
Ja, das ist schon richtig heftig. Und wenn man jetzt mal bedenkt, dass es wirklich nur 3 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge sind und West Ham in der Vergangenheit immer eine sehr, sehr heimstarke Mannschaft war, und jetzt die letzten 8 Spiele, 5 davon sind jetzt Heimspiele. Ich denke, dieser Heimvorteil ist jetzt erstmal dahin. Die Stimmung ist schon sehr, sehr angehitzt und da werden sich die Spieler von West Ham natürlich nicht wohlfühlen. Ich denke mal, seitens der Liga ist derzeit im Gespräch, dass es vielleicht ein Spiel vor leerer Kulisse geben könnte. Eigentlich vielleicht sogar ein Vorteil für die Hammers, wie ich es gerade angesprochen hatte. Und West Ham muss einfach aufpassen, dass man da irgendwie da unten rauskommt. Ich kann es gar nicht einschätzen, wie die Mannschaft darauf reagieren wird, aber während dem Spiel war sie sichtlich geschockt.
Und dann gucken wir noch weiter in den Abstiegskampf in der Premier League. Southampton zum Beispiel, die haben verloren mit 0-3 in Newcastle und das hat auch Konsequenzen gehabt. In der Nacht wurde der Trainer Maurizio Pellegrino entlassen. Chris, ein Schritt, der überfällig war für Southampton?
Ja, mehr als überfällig. Also ich erinnere mich dran, wie wir schon in unserer Zwischenanalyse damals zur nicht vorhandenen Winterpause in England drüber gesprochen hatten. Unter Pellegrino hat Southampton in dieser Saison eigentlich zu keinem Moment irgendwelche Fortschritte gemacht oder irgendwelche Anzeichen gezeigt, dass es besser werden kann. Im Gegenteil, die Mannschaft wirkte mutlos, inspirationslos. Da fehlte Biss, Leidenschaft, Energie. Also Sachen, die gar nichts mit Qualität zu tun haben, obwohl eigentlich schon Qualität im Kader vorhanden ist. Und genau das sind auch diese Probleme, die Southampton jetzt am Wochenende gegen Newcastle zeigte beim 0-3. Da hat man gegen eine Mannschaft verloren, die von der Qualität her schlechter ist, allerdings einfach einen besseren Coach hat und mehr Wille hat und diese Leidenschaft eben zeigt, die Saints zuletzt vermissten. Also ein mehr als überfälliger Schritt und hoffentlich nicht zu spät, denn Southampton steht jetzt dick im Abstiegskampf, ist glaube ich nur einen Punkt von der Abstiegszone entfernt.
Genau, Platz 17 mit 28 Punkten. Nachfolger steht noch nicht fest, aber Namen werden natürlich schon genannt.
Genau, Marco Silva ist jetzt ein Name, der zuletzt häufiger diskutiert wurde in den letzten Stunden. Zuletzt bei Watford nach verheißungsvollen Saisonbeginn entlassen. Da hat, glaube ich, haben die Spekulationen um seine Zukunft mit Everton ihm in Watford einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ab diesem Zeitpunkt ging es ein bisschen bergab. Aber der Portugiese hat gezeigt, dass er ein sehr kompetenter Trainer ist, auch bei seiner kurzen Zeit bei Hull, als er die Tigers zwar nicht mehr retten konnte, aber mit sehr wenig Qualität nochmal einen großen Versuch unternahm, doch noch den Abstieg zu vermeiden, 2016, 2017. Also ich denke, er ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Mann, ein Mann mit sehr viel Qualität und vielleicht eben auch der mit wenig Qualität viel anfangen kann und durch Coaching einiges ausgleichen kann. Und Southampton hat jetzt noch ein paar Tage Pause nach dem FA Cup Halbfinale am Wochenende. Und dann ist ja erstmal Länderspielpause, also genug Zeit, um vielleicht die eine oder andere Sache seiner neuen Mannschaft beizubringen, falls er denn tatsächlich der neue Trainer werden sollte.
Auf jeden Fall steht Southampton jetzt noch über dem Strich, unter dem Strich Stoke City mit 27 Punkten und es kam im Montagsspiel auch keine weiteren hinzu. Verwundert nicht, denn schließlich war der Tabellenführer zu Gast Manchester City. Die haben sich zwar nicht so verkauft wie noch im Hinspiel, als City mit 7-2 gewonnen hatte, aber das 2-0 von gestern Abend war auch mal wieder klarer Beweis dafür, dass Manchester City einfach deutlich besser ist als Stoke und hat auch gezeigt, wobei Stoke die Probleme liegen.
Genau, also Man City hat einfach da weitergemacht, wo sie zuletzt aufgehört hatten. Es war zwar nicht in Sachen klare Torchancen oder Tore dieser riesige Klassenunterschied, den man zum Teil befürchtet hatte. Allerdings zeigte City, dass man einfach auch ohne viel Aufwand gegen solche Gegner nun souverän die 3 Punkte einfahren kann. Stoke tat sein Bestes, verteidigte natürlich tief und kompakt, tat sich schwer, hier den ein oder anderen Nadelstich in der Offensive zu setzen, obwohl das vielleicht etwas gebracht hätte. Aber klar, die Qualität ist auch einfach nicht da. Und so nach 10 Minuten stand es schon 1-0 für City. Das war wieder Pep Guardiola, Fußball at its best. Gabriel Jesus aus der Drehung unwiderstehlich in die Schnittstelle. Also ein Ball, den hat er, ich weiß nicht, wie er diese Lücke gesehen hat. Das war schon beachtlich anzusehen. Sterling dann mit einer Ballberührung auf David Silva zum 1-0. Also das war ein wunderschöner, schneller Spielzug und einfach dieser klassische Guardiola-Fußball, den wir so genießen. Und ab da war das Spiel eigentlich auch gegessen. City nahm ein bisschen Fahrt raus und ja, fuhr souverän diese 3 Punkte ein und demonstriert einmal mehr, was für eine dominante Mannschaft sie in dieser Saison sind.
Definitiv der Vorsprung in der Tabelle 16 Punkte und jetzt braucht City nur noch 3 Siege aus 8 Spielen, damit der Titel dann auch wirklich nicht mehr zu nehmen ist. Und wenn man jetzt mal rechnet, der 3. Sieg, das könnte am 7. April sein, da steht das Derby gegen Manchester United an. Das wäre natürlich eine ganz süße Nummer.
Das wäre natürlich wie geskriptet und für die Manchester United-Fans wahrscheinlich ziemlich unausstehlich.
Also sind wir gespannt, ob es dazu kommt. Die Meisterschaftsübergabe dann im Derby of Manchester. Wir werden es natürlich verfolgen hier bei uns bei 90 Plus und R Matchday und bei 90 Plus und R auf meinsportradio.de, euren Fußballsendungen zusammen mit den Kollegen von 90 Plus. Heute war Chris McCarthy mit dabei und wir haben auf die Premier League zurückgeguckt auf Spieltag Nummer 30. Chris, vielen Dank.
Vielen Dank.
Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Der Intellectual Fight Club 10 am 16. März ab 20 Uhr live aus dem Festsaal Kreuzberg in Berlin. Live auf meinsportradio.de, im Web und in der App.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.